gemeinsam Zukunft gestalten. Der GZU 4.0 Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Zukunft gestalten von dem Digitalisierungsprojekt GZU 4.0. Heute ist die dritte Folge, in der wir unsere Speaker für die am 16. Dezember stattfindende Fuck-Up-Night vorstellen möchten. Auch heute sind wir wieder zu dritt. Diesmal zu Gast Jutta Jährlich. Wieder Barbara ist auch am Start und ich, Philipp Hus. Jutta Jährlich, die ursprünglich aus der Welt des IT-Consulting kommt, lehrt heute als Dozentin an der Technischen Universität Wien, ist Gründerin der Fuck-Up-Night Basel, kurz FUN Basel. Zudem ist Jutta Unternehmensberaterin und Expertin für Innovation. Jutta durfte schon in 14 Städten, 7 Ländern und 3 Kontinenten leben und begleitete hier über 300 Teams von Technikern und Technikerinnen. Jutta hat dadurch schon viele Ideen gehört und hat diese Leute immer ermutigt, weiterzumachen und an ihren Ideen zu feilen. Liebe Jutta, schön, dass du hier bist. Warum hast du die Fuck Up Night in Basel gegründet?
Erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, Philipp, für diese super Vorstellung.
Gerne, schön, dass du hier bist.
Danke. Die Fuck Up Nights sind quasi zu mir gekommen und haben sofort geklickt bei mir. Und ich komme ja aus dem akademischen Bereich irgendwo, also Forschung und Entwicklung. Ja. Und in dem Bereich ist ein negatives Ergebnis, also dass man herausfindet, dass etwas nicht funktioniert und das toll belegen kann, ein super Ergebnis. Und das ist so die Einstellung oder dieses Mindset, neudeutsch gesagt, was, glaube ich, ein bisschen fehlt überall. Und deshalb habe ich gedacht, das passt super zusammen. Ich habe es auch, als ich das erste Mal gehört habe, mit Kollegen in Wien begonnen. Und dann hat es noch 1,5 Jahre gedauert bis zu unserer Premiere im Mai 2016 in Basel, weil es Basel einfach noch nicht gegeben hat auf der Landkarte. Die Bewegung der Fuck Up Nights ist ja etwas Internationales, das in Mexico City begonnen hat. Mhm. Und zu der damaligen Zeit, wo es mir über den Weg gelaufen ist, gab es ungefähr 80 Städte, die regelmäßig solche Abende veranstaltet haben. Und in der Zwischenzeit sind es über 300 Städte in 90 Ländern über die ganze Welt verteilt. Das ist einfach das Tolle, dass man nicht alleine ist. Das kann man einfach gar nicht mehr behaupten. Es gibt viele, die gleichzeitig an derselben Fähigkeit arbeiten und sich einfach den Mut nehmen und gegenseitig auch den Mut zusprechen, einfach Themen anzusprechen, die man sonst nicht bespricht und schon gar nicht am Stammtisch oder eben, wenn andere dabei sitzen. Ja.
Ich muss immer bei Weitermachen oder Aufstehen nach einem Fehler, muss ich immer an ein Zitat denken. Ich glaube, ist das von Thomas Edison bei der Erfindung der Glühbirne, dass es 1000 Mal nicht geklappt hat und er letztendlich 1000 Wege gefunden hat, wie es nicht funktioniert. Ich finde, das ist immer so ein schönes Beispiel, dass die Leute einfach dranbleiben sollen. Ist das bei so einer Fuck-Up-Night auch immer ein Thema?
Ja, klar. Also es ist so, dass das Format so ist, dass man 7 Minuten als Sprecher Zeit hat, seine Geschichte, sich selbst und was man gelernt hat, vorzustellen. Mhm. Und danach gibt es Fragen aus dem Publikum und man könnte jetzt auch sagen, wenn man es überspitzt sagen möchte, das ist wie Gruppentherapie. aber es kommen dann einfach Fragen von allen Seiten und es kommen Leute, die dann auch sagen, ja, genau in dieser Situation bin ich jetzt zum Beispiel. Das ist immer das sehr Spannende an einem Abend, wenn jemand da war oder mehrere, die sagen, wow, jetzt weiß ich, was ich morgen mache, wie ich da weiterkomme, wo ich gerade stecke. Mhm. Wir haben auch einmal schon durchgespielt, dass wir die Geschichte stückchenweise quasi gemacht haben und das Publikum gleich mit einbezogen haben und gesagt haben, okay, an dieser Stelle jetzt, was könnte man da anders machen? Was würdet ihr da jetzt machen an dieser Problemstelle sozusagen? Und das war sehr, sehr spannend.
Sind das meistens eher mal Solopreneure oder sind das auch große Unternehmen?
Also wir haben von Anfang an beschlossen, den Fokus auf den Menschen zu setzen und im Prinzip zu sagen, jede Geschichte ist willkommen. Und ich habe das auch umgedreht, im Prinzip jetzt auf der Suche nach Sprechern. Nicht zu sagen, wer hat eine tolle Geschichte zu erzählen, wo vielleicht viel Geld in den Sand gesetzt wurde, sondern wer hat eine Lektion zu teilen, die er gerne weitergeben möchte, weil er verhindern möchte, dass andere in dieselbe Falle tappen. Mhm. Das heißt, wir haben Sprecher aus allen Bereichen. Also wir haben Unternehmer von kleinen Startups, Solopreneure, Wir haben Leute aus den großen Corporates, die ihren Job verloren haben. Wir haben zum Beispiel eine Mutter, die meinte, sie ist eine schlechte Mutter. Wir haben Depressionen.
Tatsächlich sowas auch.
Ja, genau.
Ah, okay. Ich dachte tatsächlich, dass das eher auf Geschäftsebene nur stattfindet. Barbara, wenn du das jetzt alles hörst, warum möchte G2 denn eine Fuck-Up-Night machen?
Meiner Sicht, weil wir was ganz Ähnliches ja in den Lern- und Experimentierräumen auch tun, dass eine Verbundenheit schaffen und eine Atmosphäre schaffen, dass eben solche Sachen auch tatsächlich geteilt werden können und dürfen und sogar wertgeschätzt werden. Und ich finde, diese Idee, das auf den Menschen zu beziehen und den gesamten Menschen mit den Möglichkeiten, wo man sich als Versager oder Versagerin fühlen kann, auch mit einzubeziehen, finde ich eigentlich besonders wertvoll, denn auch im Organisationsgeschehen, auch im Beruf ist es ja so, dass diese Dinge auch eine Rolle spielen.
Mhm. Ist das denn aber die G2-Fuck-Up-Night ist ja eher tatsächlich jetzt auf ich sag mal KMU-Unternehmen gemünzt?
Genau. Also das ist schon die Idee, dass da wirklich die Unternehmer, Unternehmerinnen sich austauschen oder auch die Solopreneure sich austauschen und von ihren Themen erzählen. Es ist aber ja auch quasi, also aus meiner Sicht, so ein bisschen wie so eine Art Kick-Off zu sehen, vielleicht für eine Veranstaltungsreihe, so dass man sagen könnte, jetzt erstmal geht es darum, diese Idee, dass sich austauschen über Fehler, sich austauschen über das eigene Scheitern, erstmal sich daran zu tasten. Wir machen das ja auch nicht so vom Aufbau her, nicht so, wie Jutta das gerade für die Fuck-Up-Night Basel beschrieben hat mit den 7 Minuten und das unterschiedliche Leute können ihre Themen vorstellen, sondern wir haben ja Impulse, spannende Impulse von Leuten, die das selbst mal erlebt haben und auch gerne darüber berichten. Und dann wollen wir in kleinere Gruppen gehen und dann in den kleineren Gruppen sich erstmal dazu austauschen, was für Themen da sind und wie man damit mit dieser Thematik überhaupt umgehen kann.
Vielleicht darf ich mal da die Brücke schlagen.
Natürlich, gerne.
Und zwar bei unserer Fuck-Up-Night, es ist ja nicht so einfach, sich da hinzustellen vor Leuten, die man nicht kennt, vielleicht 70 bis 100 sogar, und davon zu erzählen. Das heißt, was wir machen, ist eigentlich ein sehr intensiver Prozess im Vorhinein, mit den Sprechern zu arbeiten. Also wir coachen und arbeiten mit ihnen zuerst mal in der Auswahl einer Geschichte und in der Motivation, die für sie dahinter steht. Und dann auch in der Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird. Es braucht da mehrere Stunden an gemeinsamer Arbeit. Und das ist einfach der Hintergrund, warum das so sein muss, sind einfach auch wieder jetzt auf den Bezug zum Menschen hingesehen, die Emotionen, die einfach mit Scheitern verbunden sind. Irgendwann, also ob es jetzt geschäftlich ist oder nicht, fühlt man sich schlecht dabei. In verschiedenste Art und Weise, sehr persönlich geprägt natürlich, je nachdem, wie man aufgewachsen ist oder welche Erfahrungen man einfach mitbringt auch. Und mit diesen Gefühlen muss man zuerst mal umgehen. Das heißt, das ist auch der Grund, warum ich mit Menschen arbeite, die ihre Lektionen teilen möchten, weil das diese Fähigkeit, ein bisschen diesen Abstand zur Geschichte zu nehmen, zu dem, was passiert ist, sich selbst 2 Schritte zurückzunehmen und vielleicht zu beobachten. Also eben dieses Reflektieren, dieses Verarbeiten zuerst passieren muss, bevor man so eine Geschichte öffentlich erzählen kann. Weil wenn man das nicht gemacht hat, dann kommen die Gefühle garantiert auf der Bühne genau dann wieder, wenn man sie nicht haben möchte. Also es ist wirklich ein langer Prozess, den man da durchgehen muss, wenn das wirklich den Effekt haben soll, den man eben für sich selbst gerne haben möchte und natürlich dann auch im Teilen mit den anderen. Ich hatte schon mehrere Workshops mit Firmen, wo wir in dieser ersten Stufe geblieben sind, im Prinzip, was sind Fehler überhaupt und wo können Fehler entstehen. Mhm. Und da gibt es ja in Unternehmen schon viele verschiedene Antworten, je nachdem, in welcher Abteilung man ist. Ja. Also man muss da wirklich dann genauer hinsehen in jedem Unternehmen. Und das Schöne für mich oder das Schlimme für andere ist, dass das immer wieder anders ist. Also es gibt hier keine Schablone, die man herauszieht und sagt, so und so machen wir das jetzt. Ich beginne da immer mit einigen Zahlen, die zeigen, dass eigentlich die Chance, dass etwas gut geht, total gering ist. Ja, also wenn wir schon im Startup-Bereich gewesen sind, da gibt es ja die Zahl, 90% der Startups funktionieren nicht. Hab da auch eine Zahl, 50-70% sind in den ersten 18 Monaten weg. Business Partnerships nenne ich auch immer wieder, da gehen 80%. Und das Interessante ist aber, dass man kaum davon hört. Das heißt, dass da sehr viel Scham oder ja Frustration, Enttäuschung drinnen steckt. Und da bringe ich auch meine eigenen persönlichen Erfahrungen mit. Ich habe schon mit vielen Geschäftspartnern Dinge ausprobiert oder mich wo eingeklickt, was dann am Ende nicht funktioniert hat. Diese Zahlen zeigen mir, dass es eigentlich recht schwierig ist, auf diesen Weg, den ich da versuche zu beschreiten, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel junge Ingenieure unterrichte, die sich mit einer Idee selbstständig machen möchten oder die einfach nur unternehmerisch denken möchten und das dann später in ihren Beruf mit einbringen, in dem Unternehmen, in dem sie arbeiten.
Ein wichtiger Zusammenhang, auch jetzt gerade zu den letzten Folgen, finde ich auch noch, ist, wenn man das auch zulässt, über diese Fehler oder dieses Gefühl des Scheiterns zu sprechen und daraus zu lernen, dann entsteht ja auch sowas wie eine Fehler- und Lernkultur. Und darauf aufbauend, und das ist, glaube ich, auch ökonomisch ein ganz, ganz relevanter Fakt für alle Organisationen, aber auch insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, die ja im Fokus auch von G2 stehen, dass man daraus eben auch in Anführungsstrichen wiederum Kapital schlagen kann aus der Idee, wir lernen aus unseren Fehlern, wir die Mitarbeiter verstehen, dass es eben in Ordnung ist, das auch zuzugeben. Und wenn du dich an die Folge mit der Anne erinnerst, Philipp, diese tolle Geschichte, die sie erzählt hatte, dass sie ihren Fehler zugegeben hat und dann direkt im Anschluss ja sogar noch eine Gehaltserhöhung bekommen hat, weil der Chef das entsprechend wertgeschätzt hat. Solche Geschichten gehören erzählt. Und zwar ganz offen und ganz deutlich, dass es alle Unternehmer, Unternehmerinnen als positiven Wert wahrnehmen.
Ja. Was für einen Weg können Unternehmen denn eigentlich beschreiten, um letztendlich eine gute Kultur zu bekommen?
Also es hängt sehr viel mit Analyse zuerst mal zusammen. Eben wie sind so die Prozesse, in welchen Abteilungen schauen Fehler wie aus? Weil jeder kann verstehen, wenn man jetzt Flugzeuge baut, sind halt Bereiche im Flugzeug, die sicherheitsrelevant sind, wo keine Fehler passieren dürfen. Mhm. Oder auch in der Medizin, weil dann einfach Menschen sterben. Das heißt, es gibt ganz andere Fehlerzonen, sage ich mal. Ja? Also die Null-Fehlerzone und andere Bereiche eben. Und in dieser ersten Phase mit Unternehmen geht es dann immer darum, eben auseinanderzuhalten, auch wo ist es dann jetzt Qualitätssicherung zum Beispiel oder einfach Verbesserungsprozesse in einem Produktionsprozess und wo geht es um menschliches Verhalten. Das sind so die zwei Unterschiede. Dann geht es auch dezidiert in diese Richtung, was Barbara schon genannt hat, auch, also man braucht so einen Bereich, wo man das ausprobieren kann. Ich nenne das in meinen Programmen eine Sandbox, weil eben das Umgang mit Fehler kann man nicht aus einem Buch lernen, sondern man muss es wirklich spüren. Ja? Ja. Es geht eben um diese Gefühle dabei. Ich mache jetzt schon seit über 15 Jahren mal so Formate, die auch einem Hackathon ähnlich kommen oder Design Thinking Workshops, also wo man Ideen hernimmt oder Probleme, die man lösen möchte und gemeinsam in einem Team angeht. Und in diesen Räumen sollen einfach sichere Räume sein. Da soll auch mal etwas schief gehen. Ja? Und wir reden ja eigentlich immer von Zahlen. Ich glaube, das war auch in der Session, die ihr schon hattet mit dem Philipp. Diese KPIs. Wir messen eigentlich viele Dinge, die nicht wirklich das messen, was wir eigentlich gerne messen möchten. Aus meiner tiefen Erfahrung damit gesprochen, dass nicht alles sich so leicht messen lässt. Und dann wird man in Versuchung gebracht, halt nur das zu messen, was sich leicht messen lässt. Aber damit fällt ganz vieles unter den Tisch, das eigentlich sehr wichtig wäre. Das heißt, man muss Wege finden dann auch, jetzt wieder für ein Unternehmen gedacht, diese Soft Facts, wie eben auch eine Kultur, wie kann ich die messen? Ja? Oder wie kann ich sagen, wir sind jetzt besser geworden, wir haben jetzt eine bessere Lernkultur. Wo bindet man das fest?
Ja.
Das ist auch wieder etwas sehr Unternehmensspezifisches. Und da mal zu erheben, wie ist das Klima in meinem Unternehmen, in unterschiedlichen Abteilungen? Kann ich da schon lernen? Kann ich vielleicht Dinge nehmen, die schon vorhanden sind und auf eine andere Abteilung dann weitergeben und sagen, hey, möchtet ihr das vielleicht nicht mal probieren auch? Ja.
Ja. Jutta, du hattest ja einen siebenstufigen Prozess. Magst du da vielleicht was sagen?
Ja, klar. Dieser Prozess ist nicht von mir gebaut worden, sondern von dem John Danner und dem Mark Coopersmith. Das sind zwei Professoren an der Uni, die haben eine große Studie gemacht, wo sie ganz viele Unternehmensführungskräfte aus Unternehmen gefragt, wie sie mit Problemen umgehen. Mhm. Und daraus hat sich dieser siebenstufige Prozess ergeben, der sich Failure Value Cycle nennt. Eben ein Kreislauf. Das heißt auch, dass man da nie fertig ist damit. Mhm. Das heißt, man beginnt wieder von vorne. Das Wichtige ist eigentlich die drei Phasen zu dem Failure Value Cycle. Die erste Phase im Vorfeld, bevor ein Fehler passiert,
ja.
Dann während ein Fehler passiert und danach. In jeder Phase ist irgendwo ein anderes Ziel vorhanden. Ja. Also wenn man jetzt während einem Fehler ist, ist es ganz klar, da geht es um Kommunikation aus Unternehmenssicht. Jetzt ist irgendwas Großes, Schlimmes passiert. Wie kann man da den Schaden begrenzen oder wie kann man so kommunizieren, dass alle Betroffenen wirklich auch sich abgeholt fühlen und nicht noch ein schlimmeres Situation daraus entsteht. Mhm. Im Vorfeld geht es darum, zu erkennen eigentlich, worum geht's bei einem Fehler oder wie kann ich den erwischen, bevor er wieder passiert. Und im Nachhinein geht es natürlich um die Reflexion, aber auch um das wieder in den Sattel steigen, im Sinne von, okay, wo ist genau dieser Punkt nach der Reflexion, wo ich sage, okay, jetzt habe ich was gelernt. Wie schaffe ich es jetzt wieder, positive Energie zu sammeln und vor allem im Team? Man muss die Leute wieder abholen und mitnehmen im Idealfall. Das ist also nicht so, wie es vielleicht in vielen Situationen passiert, dass Menschen, die eben ein Projekt in den Sand gesetzt haben, aus irgendeinem Grund dann das nächste Projekt nicht mehr mitmachen. Und das ist einer von den größten Fehlern eigentlich, weil dann sind die gelernt haben, nicht mehr in dem nächsten Projekt drinnen.
Ja, genau.
Und das ist natürlich genau das, was man eigentlich nicht haben will. Und wenn man das analysieren würde, würde man da auf viele Zahlen kommen. Aber eigentlich die Kosten, die man da nochmal weiter in den Sand setzt oder die Verluste, die daraus entstehen, dass man Fehler eben nicht wieder aufgreift, und genauer ansieht und dann ins Positive dreht. Und diese Energie dann zu sammeln, um wieder quasi aufs Pferd zu steigen und mit der neuen Energie dann wieder in Richtung Ziel losgeht.
Besonders spannend fand ich im Zusammenhang mit diesem Prozess die Fragestellung, was passiert eigentlich im Unternehmen, wenn ein Fehler passiert, der eigentlich hätte nach Logik des gebauten Prozesses zur Fehlervermeidung auffallen müssen. Die finde ich besonders spannend, die Frage, weil da so wahnsinnig viel drinsteckt, auch im Zusammenhang auf dieses Thema Innovationspotenzial im Unternehmen. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge mit dem Philipp Ramin schon. Und deswegen finde ich diesen Begriff Sandbox total sympathisch, weil das passt so gut. Oder auch die Lern- und Experimentierräume bei G2, so die Möglichkeit und den Raum zu geben, auch wirklich mal was auszuprobieren und Fehler zu machen, um dann auch die Kreativität in Gang zu bringen. Ne? Und nur wenn dir das gelingt, bist du als Organisation, als Unternehmen dann ja am Ende auch innovativ oder kannst auf Marktgegebenheiten entsprechend schnell reagieren, wenn diese Flexibilität da ist. Und deswegen finde ich gerade diese Frage, glaube ich, war für mich der besondere Aha-Effekt, als ich mir diesen Prozess angeguckt habe, weil genau darum geht's. Klar, man kann, wir bilden uns immer ein, man könnte alles perfekt planen und vorhersehen und es passiert nichts drumherum und deswegen genau da mal reinzupieksen und zu sagen, ihr habt das so geplant und es hätte eigentlich auffallen müssen, ist es euch aber nicht aufgefallen. Was tut ihr denn jetzt? Finde ich besonders wertvoll, diese Fragestellung.
Ich würde da mal die Vermutung in dieser Situation stellen und zu sagen, ich bin mir sicher, es ist jemandem aufgefallen, aber die haben sich nicht getraut, es zu sagen.
Ja. Genau, das ist noch ein weiterer Aspekt, hast du vollkommen recht. Ja.
Wir kommen jetzt ja schon zum Ende der Folge. Jutta, magst du da vielleicht noch einmal den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, worüber wirst du sprechen bei der Fuck Up Night?
Da das so ein Riesenthema ist, ist es eigentlich immer das, womit ich mich beschäftige an einer Fuck Up Night am Tag davor. Wie schaffe ich es, einen Einstieg zu finden, eine Geschichte zu erzählen, wo die Menschen mir folgen können und sich trauen, in das Gefühl hineinzugehen. Also diese Türen quasi ein bisschen zu öffnen, die Verletzlichkeit zuzulassen und einander den sicheren Raum zu geben, Themen anzugreifen, die man nicht angreifen möchte eigentlich. Und gerade im Digitalen ist man sich ja noch weniger nahe im Prinzip, als wenn man jetzt nebeneinander sitzen kann. Das ist eine nicht einfache Sache und ich möchte einfach dadurch diese Tür öffnen und zu sagen, sind wir mal mutig miteinander. Ein gutes Motto ist ja auch immer irgendwie so, what happens in Vegas, stays in Vegas. Ja? Also ein bisschen so diese Verschworenheit von so einer Gruppe auch, dass man sagt, das bleibt jetzt in diesem Rahmen. Und das ist auch der Grund, warum auf meiner Fuck Up Night in Basel nicht gestreamt wird. Wer da ist, ist da und ist Teil des Ganzen. So etwas, also eine Öffentlichkeit verändert einfach die Geschichten ganz automatisch. Und das möchten wir ja in dem Sinne nicht. Wir möchten einfach miteinander schwierige Themen ansprechen können. Und das geht halt nur schrittweise.
Finde ich ganz, ganz, also auch fast ein sehr, sehr schönes Schlusswort jetzt auch für die Folge. Beim letzten Mal hatten wir ja das Motto einfach machen, Philipp. Und für heute, für mich, springt mich total dieses Mutanfall.
Ja, genau.
Also genau dieses Mutigsein. Und einfach loslegen und das erzählen und dann entsprechend die anderen tun's dann auch und sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist, glaube ich, also darauf freue ich mich am allermeisten jetzt bei der Veranstaltung am 16.12.
Ja, ich natürlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen tue ich alle nötigen Links für diese oder von den Infos, die wir hier gehört haben, in die Shownotes, also in die Beschreibung des Podcasts. Das heißt, ob man Jutta kennenlernen möchte über die sozialen Netze, Barbara oder mich, findet man diese Links dort. Ebenso natürlich auch die Anmeldung zu dem Event am 16. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jutta, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Barbara, wie immer, danke, dass du dabei bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
Tschüss.